Ich möchte kurz mit uns beten. Herr Jesus Christus, du bist das wahre Wort Gottes, das lebendige Wort, das fleischgewordene Wort. Rede du zu uns heute Morgen. Sprich zu unserem Herzen, dass wir dir ähnlicher werden und dass wir Leben gewinnen, Leben in Überfluss. Amen. Der Predigtext steht heute im Markus-Evangelium, Markus 10, ab Vers 17. Es ist bekannt als die Geschichte vom reichen Jüngling. Ich lese den Text nach der Guten Nachricht. Man kann ihn dort verfolgen, er ist nicht ganz so groß. Wer eine eigene Bibel dabei hat oder im Handy, kann man es wahrscheinlich in größerer Schrift lesen. Als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann zu ihm gelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote kennst du doch. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen, niemanden berauben. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt. Jesus sah ihn an. Er gewann ihn lieb und sagte zu ihm: Eines fehlt dir. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen, so wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Und dann komm und folge mir. Der Mann war enttäuscht über das, was Jesus ihm sagte, und ging traurig weg, denn er hatte einen großen Grundbesitz. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte: Wie schwer haben es doch die Besitzenden, die Reichen, in die neue Welt Gottes zu kommen. Die Jünger erschraken über seine Worte, aber Jesus sagte noch einmal: Ja, Kinder, es ist sehr schwer, dort hineinzukommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes neue Welt. Da gerieten die Jünger völlig außer sich. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte: Wenn es auf die Menschen ankommt, ist es unmöglich. Aber nicht, wenn es auf Gott ankommt. Für Gott ist alles möglich. Da sagte Petrus zu Jesus: Du weißt, wir haben alles stehen und liegen lassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete: Ich versichere euch, niemand bleibt unbelohnt, der um meinetwillen und um die gute Nachricht weiterzusagen etwas aufgibt. Wer dafür irgendetwas zurücklässt, Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Felder, wird das Zurückgelassene hundertfach bekommen, zunächst noch in dieser Welt, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter, Kinder und Felder, wenn auch mitten in Verfolgung. Und in der kommenden Welt das ewige Leben. Aber viele, die jetzt vorne sind, werden dann am Schluss stehen. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden schließlich die Ersten sein. Soweit diese Geschichte aus dem Markus-Evangelium. Jesus mutet uns Menschen manchmal einiges zu. Sogar die Jünger sind völlig geschockt. Wir haben alles verlassen, Herr, und jetzt soll das klappen? Was haben wir davon? Bei diesem jungen Mann ist es so ausgegangen, dass er Jesus dann traurig verlassen hat. Er hatte gefragt: Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen, wirkliches Leben zu bekommen? Und die Antwort hat ihn enttäuscht, weil er sehr reich war. Er wollte nicht alle stehen und liegen lassen. Mutet Jesus uns wirklich zu, dass wir alles stehen und liegen lassen? Auch wir sind sehr reich hier in Ingolstadt. Wir haben gute Gehälter, wir besitzen viel. Möchte er wirklich, dass wir alles stehen und liegen lassen? Jesus mutet uns Menschen manchmal einiges zu. Und auch ich möchte dir, möchte euch heute neue Gedanken zumuten. Eine Predigt soll uns ja nicht immer in dem bestätigen, was wir ohnehin schon wissen, sondern durch die Predigt, durch sein Wort möchte Gott ganz neu zu dir reden, auch heute Morgen. Und ich werde nach der Predigt zu einer Entscheidung aufrufen, so wie Jesus das auch getan hat, und sagen und dich fragen, möchtest du Jesus folgen? Vielleicht zum ersten Mal ganz neu oder möchtest du auch neu dich für ihn wieder entscheiden? Das sage ich jetzt schon, das ist gut, wenn man das dann für sich auch einmal festmacht. Ich mache jetzt einen großen Sprung, ich komme auf die Geschichte nochmal zurück. Aber das Thema meiner Predigt lautet heute, was ist der Unterschied zwischen Judentum, Islam und Christentum? Ich weiß, es ist ein dickes Brett, was ich mir da vorgenommen habe, und es ist schwer, das sozusagen in 20 Minuten erschöpfend zu beantworten. Aber ich will vielleicht uns ein bisschen sensibilisieren für den Hauptunterschied. Zunächst einmal, was haben diese drei großen Religionen gemeinsam? Es sind die drei großen monotheistischen Religionen. Alle drei betonen, es gibt nur einen Gott. Ja, anders als die Hinduisten, die haben 1000 Götter. Die Buddhisten sagen, finde Gott in dir selber. Also glauben nicht an die Existenz eines Gottes. Wir sind verwandt miteinander. Judentum, Islam, Christentum. Und alle drei berufen sich auch auf Stammvater Abraham. Ibrahim im Arabischen. Er ist sozusagen der gemeinsame Vater dieser Religion. Und das Alte Testament, die jüdische Bibel, Moses und die Propheten, ist für alle drei Religionen eine heilige Schrift. Auch für die Muslime ist es eine heilige Schrift und auch für uns. Das ist, was wir gemeinsam haben. Aber dann kommt immer gleich die Frage, ja, Allah ist ja ein völlig anderer Gott. Der hat mit dem christlichen Gott nichts zu tun. Da bin ich anderer Meinung. Allah ist das arabische Wort für Gott. Und auch die Christen, die arabischen Christen, reden von Allah und beten zu Allah. Allah ist das arabische Wort für Gott. Und es gibt nur einen Gott. Es gibt nicht verschiedene Götter. Ich denke eher, dass Menschen ihn unterschiedlich erkannt haben. Wir werden Gott nie begreifen in diesem Leben. Er ist unbegreiflich. Er ist der, der das Universum aus dem Nichts geschaffen hat, der alles zusammenhält. Wir sind kleine Menschen. Wir werden nie Gott wirklich begreifen. Und die Religionen sind ein Versuch, sich Gott anzunähern. Ich würde sagen, Juden und Muslime haben eben doch nur einen Teil von Gott begriffen. Und in Jesus Christus ist er Mensch geworden, ist er uns klarer begegnet und in ihm erfahren wir, wer Gott wirklich ist. Aber was ist der Unterschied? Was ist der Hauptunterschied zwischen Judentum, Islam und Christentum? Das Judentum und auch der Islam sind Gesetzesreligionen. In einer Gesetzesreligion gibt es nur schwarz oder weiß, gut oder böse. Wir kennen das aus dem Alten Testament. Es gibt die Gerechten und es gibt die Sünder. Psalm 1, ja wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Von den Sündern hält man sich fern. Mit denen hat man nichts zu tun. Man lebt sein Leben gerecht nach den Geboten Gottes und mit Zöllnern und Sündern und Prostituierten und irgendwelchen Leuten, die Gott nicht achten, hat man keine Gemeinschaft. Ihr wisst, dass das sehr stark damit zusammenhängt, im Judentum auch mit rein und unrein. Die Pharisäer, die ja letztlich die frömmsten waren, die frömmsten Juden, die das wirklich ganz genau genommen haben, die Gebote Gottes und die Gesetze Gottes, für sie war es ganz klar, jemand, der Gott dienen will, einer Gerechter, der die Gebote befolgt, so wie es dieser junge Mann ja auch getan hat, der sagt, ich habe die Gebote alle befolgt, ja. Der hat mit Sündern nichts zu schaffen, denn dadurch verunreinigt er sich. Ja. Wenn ich mit Menschen umgehe, die unrein sind, werde ich selber unrein. Das Schlimmste ist noch, wenn ich mit ihnen zusammen esse. Sie sind ja unrein. Dann werde ich unrein. Genauso ist dieses Denken von Mohammed im Islam übernommen worden. Man könnte fast sagen, der Islam ist das weltweite Judentum, während das Judentum nur für ein auserwähltes Volk gedacht ist, hat der Islam gesagt, alle sollen Gott gehorchen, die Gebote beachten und es gibt ein ganz strenges Schwarz und Weiß. Auf Arabisch heißt das Halal und Haram. Habt ihr vielleicht mal gesehen, Speisen, die halal sind, das sind erlaubte Speisen. Haram ist verboten. Harem, ja, das Wort, also dieser Harem, wo die Frauen waren, das war verboten. Viele Frauen haben. Halal und Haram. Und wir haben ja jetzt Kontakt mit Muslimen, da wird immer gefragt, ist das halal, ist das haram? Das ist sozusagen das einzige Denken. Ist das im Sinne Gottes gut oder ist es schlecht? Die ganze Welt wird in Schwarz, Weiß, in Gut und Böse eingeteilt. Das hat auch etwas Gutes. Eine Gesetzesreligion ist schon ein großer Fortschritt gewesen in der Menschheitsentwicklung. Denn plötzlich muss auch der König, müssen die Regierenden die Gesetze halten. Ja? Es gilt nicht mehr, dass ein Putin einfach ein Land überfällt, ja, weil er der Stärkere ist. Oder ein König David sich eine Frau nimmt und den Mann umbringen lässt oder so. Sondern auch der König muss sich an die Gesetze halten. Die Gesetze schützen auch die Schwachen, die Witwen und Waisen. Endlich gibt es Recht und Ordnung, nicht mehr totale Willkür. Wie wir das so in Bandenwesen erleben, Mafia oder das Recht des Stärkeren. Ja, das wird gebrochen, wenn Menschen sich an Gottes Gebote halten. Das ist etwas Gutes. Deswegen verweist Jesus ja auch, du kennst die Gebote, die lebe nach den Geboten, dann wirst du leben. Aber die Gesetzesreligion hat auch etwas ganz Negatives. Sie führt zu einer Unbarmherzigkeit, zu einer Ausgrenzung der Sünder. Ich habe das eben schon gesagt, im Judentum war es ganz klar, es gibt die Gerechten, die Menschen, die heilig vor Gott leben, und es gibt die Sünder, mit denen hat man nichts zu tun. Es ist eine klare Grenze dazwischen. Das führt dazu, dass auch heute orthodoxe Juden in Israel, in so einem orthodoxen Judenviertel, am Sabbat mit Steinen auf Autofahrer werfen. Nicht aus Witz, sondern ganz ernst. Ja, sie sagen, Schabbat darf man nicht Auto fahren. Wer das macht, dem werden wir klar zeigen, das geht nicht, und schmeißen damit Steine auf Autofahrer. Also, wenn ihr mal nach Israel kommt, fahrt nicht am Schabbat durch ein orthodoxes Judenviertel. Und wir Europäer erschrecken etwas vor der Brutalität der Scharia, das islamische Gesetz. Die Scharia ist gar nicht so weit weg vom alttestamentlichen Gesetz. Wir sind dann manchmal erschrocken, wenn ihr das lest, die fünf Bücher Mose, die Gesetze, wie oft da die Todesstrafe angedroht wird. Ja. Das, was uns heute so Angst macht, sozusagen, dass Menschen eben, wenn sie gestohlen haben, eine Hand abgeschlagen kriegen und wenn sie jemanden anders ermordet haben, geköpft werden. Genau das steht im Alten Testament so drin. Also eine Religion, eine Gesetzesreligion, die nur ganz scharf Gebote aufstellt, ist eine sehr harte Religion, ein sehr harter Staat, wie wir das jetzt zum Beispiel in Afghanistan sehen. Ja? Da wird eben einfach klar gesagt, Frauen dürfen nicht zur Schule gehen, Menschen, die Christen werden, werden geköpft. Es gibt klare Regeln, jeder weiß das, wenn man sich dran hält, kann man einigermaßen leben. Aber wer, wenn man eben sich nicht dran hält, dann hat man die ganze Härte des Gesetzes zu spüren. Und eine Gesetzesreligion führt auch automatisch zu einer Doppelmoral. Ja, die Pharisäer sagten, wir halten das ganze Gesetz. Aber für uns ist ja der Begriff Pharisäer vom Neuen Testament her eigentlich ein Ausdruck für jemand, der Doppelmoral lebt, weil Jesus das offengelegt hat. Ja. Ihr wisst zum Beispiel, dass es heißt, man darf eben am Schabbat sich nicht weit weg bewegen, man darf nicht reisen. Dann haben die Leute gesagt, ja, aber was ist denn mit Leuten, die auf dem Wasser sind, die unterwegs sind, die Seeleute, die können doch nicht einfach sagen, ist Schabbat, ich rudere nicht mehr oder ich segel nicht mehr. Dann haben sie gesagt, es gibt eine Ausnahme, am Schabbat auf dem Wasser darf man reisen. Also ein frommer Jude, der am Schabbat reisen will, der stellt ein Wasserfass unter seine Kutsche und dann darf er auf dem Wasser reisen, ja. Das führt zur Doppelmoral. Und so gibt es ganz viele Wege sozusagen, um an dem Ganzen vorbeizugehen. Deswegen kritisiert Jesus ja immer wieder. Ihr verzinst sogar die Kräuter, die ihr auf dem Markt gekauft habt, weil ihr denkt, na, der Händler hat vielleicht nicht den Zehnten gegeben, also gebe ich dir noch den Zehnten dafür, damit ich dann mich nicht dran versündige. Aber die wirklichen Gebote, die Liebe, das Liebesgebot Gottes, das haltet ihr nicht ein. Und eine Gesetzesreligion führt zu einem Glauben voller Angst. Ich habe das sehr dramatisch mal erlebt in Tunesien. Ich rede mit den Leuten, immer mit meinem Taxifahrer gesprochen, sprach ein paar Bocken Englisch und habe ihn so gefragt, Sie sind Muslim und so, trinken Sie eigentlich manchmal Alkohol? Da sagt er, noch nie im Leben, keinen Tropfen. Ich werde doch nicht für einen Tropfen Alkohol das Paradies verschenken. Das ist das Denken, schwarz, weiß, gut, böse. Sozusagen mit einer Übertretung, weg ist es, das Paradies, ja. Es ist ein Glaube voller Angst. Du kommst am Ende vor das Gericht Gottes. Es wird alles auf die Waage gelegt und es ist sehr die Frage, ob deine guten Werke die schlechten überwiegen. Du wirklich ein Gerechter bist. Die gute Nachricht, zu Griechisch das Evangelium, Euangelion, ist, das Christentum ist keine Gesetzesreligion. Das Christentum ist keine Gesetzesreligion, sondern ist eine persönliche Liebesbeziehung zu Jesus Christus. Man könnte es auch als Erlösungsreligion bezeichnen. Ich bin's von Gott zutiefst geliebt, obwohl ich ein Sünder bin. Das ist das, was das Evangelium, die gute Nachricht, sagt. Obwohl ich ein Sünder bin, lest den Römerbrief, ja? Ich tue das, was ich eigentlich nicht tun will, sagt Paulus. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von mir selber? Dank sei Christus, er hat's getan. Und er sagt dann weiter in Römer 8, nichts kann uns von Jesu Liebe trennen. Und Römer 8, 33, wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott selbst spricht sie frei. Wir sind Sünder, wir sind schuldig. Die große Erkenntnis des Neuen Testaments ist, dass wir gar nicht wirklich Gerechte sein können. Wir können nicht so sein, wie Gott uns haben will. Wir werden immer scheitern, in Doppelmoral verfallen. Und trotzdem hat sich Jesus Christus uns zugewandt. Und wenn ihr vor dem Hintergrund mal das Neue Testament lest, dann werdet ihr merken, dass Jesus sich völlig anders verhalten hat in seiner Zeit als die Gesetzeslehrer. Er hat sich über die jüdischen Reinheits- und Speisegebote und auch über das Sabbatgebot hinweggesetzt. Lukas 15, 1 bis 3, da beginnt die Geschichte vom verlorenen Sohn, stehen diese einladenden Verse. Eines Tages waren wieder einmal alle Zolleinnehmer und all die anderen, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollten ihn hören. Und jetzt die Frommen, ja, die Gesetzestreuen, die Reinen, die Pharisäer und die Gesetzeslehrer murrten und sagte, er lässt das Gesindel zu sich, er isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Und dann kommt die Geschichte vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze. Aber das ist die Vorgeschichte, ja. Jesus steht in strengem Kontrast zu den Frommen seiner Zeit. Und für sie war das völlig undenkbar, dass dieser Mann ein Rabbi sein kann, ein Lehrer, wo er doch mit den Sündern sich abgibt, sich verunreinigt, mit ihnen isst, mit den Unreinen zusammen isst. Etwas Schlimmeres gibt's ja gar nicht. Und Jesus hatte diesen Mut, sich zu verunreinigen. Er hat sich Menschen zugewandt, die für fromme Juden völlig tabu waren. Zöllnern, Sündern, ja sogar Prostituierten. Er hatte keine Angst, sich zu verunreinigen. Er hat sogar mit ihnen gegessen. Und dann ist interessant, wie ist Jesus mit diesen Menschen umgegangen? Er hat mit ihnen gegessen. Er war mit ihnen zusammen, er hat Gemeinschaft gepflegt. Es gibt leider wenig Hinweise, was er mit ihnen so geredet hat. Aber es ist nirgendwo in der Bibel gesagt, dass er dann zu diesen sündigen Menschen gesagt hat, so, jetzt musst du aber das und das und das und das erstmal alles anders machen, sonst kann Gott dich nicht lieben. Nein, was hat er gemacht? Er hat nichts gesagt. Weder bei Zachäus sagt er irgendein Wort, noch beim Zöllner Levi, er war Zöllner, er hat ihn berufen, er hat dann mit seinen Freunden zusammengegessen. Es steht nicht ein Wort, dass er jetzt sagt, liebe Leute, ich esse jetzt mit euch, aber jetzt, ab morgen muss das anders sein. Auch als die Prostituierte im Haus des Simon, des Pharisäers Simon zu ihm kam, die Füße salbte und Simon schon sagte, wenn er ein Prophet ist, dann müsste er doch merken, dass das eine Prostituierte ist eine unreine Frau, die darf einen nicht berühren, schon gar nicht beim Essen. Auch da hat er gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Er hat kein Wort der Kritik geäußert. Er ist einfach nur bei ihnen. Er zeigt ihnen seine Liebe, er nimmt sie an, obwohl sie Sünder sind. Und so geht Jesus auch mit dir und mit mir um. Er nimmt uns an, obwohl wir Sünder sind. Eine Ausnahme gibt's, aber ihr könnt mich eines Besseren belehren. Die Geschichte von der Ehebrecherin im Johannesevangelium, wo die Frau gesteinigt werden soll und die sagen, ja, nun sag mal, Jesus, im Gesetz steht, wir müssen die steinigen, ist ganz klar. Sie hat die Ehe gebrochen, Todesstrafe, ist das richtig? Und Jesus schweigt. Und dann gehen sie alle, weil er sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann ist er alleine mit ihr und dann sagt er, wo sind deine Ankläger? Sie sind weg. Ich klage dich auch nicht an, sagt er. Und das ist die Einzelstelle, wo er sagt, geh, sünde nicht noch einmal. Ja? Ansonsten hat er geschwiegen, hat Sympathie gezeigt, seine Liebe gezeigt, aber nicht gleich all das, was an Sünden da ist, an die Öffentlichkeit gezogen. Ich glaube, wir sollten manchmal auch wirklich schweigen lernen, wenn unser Bruder und unsere Schwester uns sich versündigt haben. Wir leben ja in einer Zeit, in der man keine Gnade kennt. Unsere Zeit ist auch im Grunde um so eine Art Gesetzesreligion. Wie ein Politiker, bei dem irgendetwas entdeckt wird, das geht durch die gesamte Presse, der Mann ist unten durch. Ja? In einer Zeit des Internets wird es auch nichts mehr vergessen. Sofort kommt das alles hoch. Wir sind in einer unbarmherzigen Zeit. Und ich erlebe das leider manchmal auch in der Gemeinde, dass wir denken, wir müssten klar Menschen auf was hinweisen, und zwar nicht im vertraulichen Gespräch, sondern öffentlich darüber reden und so. Das ist eine Art, die Jesus nie an den Tag gelegt hat. Wenn wir Jünger Jesu sein wollen, dann müssen wir da sensibler mit den Menschen umgehen, so wie Jesus das getan hat. Jesus hat den Sündern nie Vorwürfe gemacht, er hat mit ihnen gegessen, ihnen seine Zuneigung gezeigt. Aber, jetzt kommt das Aber, Jesus hat lange, lange Streitgespräche geführt mit den scheinheiligen Frommen seiner Zeit, mit den Pharisäern. Mit denen hat er sich gestritten. Lest es mal nach. Im Matthäusevangelium zum Beispiel alleine drei Kapitel, 21, 22, 23, Matthäus, nur Streitgespräche mit den Pharisäern. Matthäus 23 gibt es die 7 Weherufe über die Pharisäer. Vers 13. Weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäer, ihr Scheinheiligen. Ihr versperrt den Zugang zu Gottes neuer Welt vor den Menschen. Ihr selbst geht nicht hinein und ihr hindert alle, die hineingehen wollen. Also Jesus hat sich ganz massiv abgegrenzt von der Gesetzesreligion des Judentums. Die Frage ist ja jetzt, gelten denn die Gebote gar nicht mehr, die Gebote des Alten Testaments, gelten denn die 10 Gebote gar nicht mehr für uns Christen? Doch, natürlich gelten die 10 Gebote. Aber ich glaube, jeder von uns könnte unterschreiben, nicht jeder, der die 10 Gebote hält, ist automatisch ein Christ. Wir denken ja manchmal, ja, der Mensch ist ganz in Ordnung, der lebt sein Leben einigermaßen, er trinkt nicht, raucht nicht, blablabla. Das ist ja noch lange kein Christ, wenn er keinen umgebracht hat und keinen beklaut hat. Christsein heißt, eine persönliche Vertrauens- und Liebesbeziehung zu Jesus lieben. Diese persönliche Vertrauensbeziehung, wie Jesus den reichen Jüngling fragt, komm, folge mir und dann mitgehen. Und Jesus hat das mosaische Gesetz, die Gebote zusammengefasst, als er gefragt wurde, was ist denn das wichtigste Gebot? Er hat gesagt, es gibt 2 wichtige Gebote. Das erste ist, liebe den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen, mit deinem ganzen Willen, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Das kannte jeder Jude, diesen Spruch. Ja, das Schema Israel im fünften Buch Mose Kapitel 5, liebe Gott von ganzem Herzen. Und dann sagt er, und das zweite ist, diese Liebe auch weitergeben. Denn Gott liebt auch deinen Mitmenschen. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das ist das Zentrum aller Gebote. Wenn du das beachtest, dann kannst du keinen Menschen übervorteilen oder umbringen. Das ist das Zentrum der Gebote. Und die ersten Christen haben das so übernommen. Als zunehmend Nicht-Juden Christen wurden, Griechen. Paulus hatte ja missioniert in der Türkei und in Griechenland, war die große Frage, ja, müssen denn die neuen Christen, die Heidenchristen, auch das Gesetz des Mose halten? Und es gab einige fromme Judenchristen, die sagten, natürlich, die müssen natürlich auch das Gesetz behalten, sich beschneiden lassen, alle Speisegebote und, das muss alles, Reinheitsgebote, alles eingehalten werden. Und dann gab es ein großes Treffen, nachzulesen, Apostelgeschichte 15, das erste Apostelkonzil. Im Galaterbrief ist davon auch die Rede, Galater 2, da wird es sogar dramatischer geschildert, dass die richtigen Konflikt hatten, die Judenchristen und die Heidenchristen. Und letztlich haben sie sich aber dann entschieden, haben gesagt, Jesus hat uns den Weg vorgegeben, das Gesetz brauchen die jungen Christen nicht beachten. Sie brauchen sich nicht beschneiden lassen, sie müssen nicht den Schabbat halten, sie müssen nicht alle Speisegebote einhalten. Sie haben sich dann, um den Judenchristen Gefallen zu tun, auf ein Minimum geeignet, was auch Ausländer in Israel beachten mussten. Nämlich, dass man sich von Blut und Ersticktem fernhält, also keine Blutwurst isst und nur koscher geschlachtete Tiere. Das ist mittlerweile nicht mehr so Usus in der Christenheit, außer als bei den Adventisten. Und das Zweite, dass man sich von extremer Unzucht fernhält. Dass der Sohn nicht mit seiner Mutter schläft und so. Das waren allgemeine Grundbedingungen, die auch für Ausländer in Israel galten. Das sollten sie einhalten. Aber alles andere war egal. Hauptsache, sie haben eine Vertrauensbeziehung zu Jesus. Paulus war ja selber frommer Pharisäer gewesen. Er betont das immer wieder. Und in Philipper 3, da hat er mal erzählt, also was er für ein Mann war im Judentum. Ich war frommer Jude, schon ewig Jude aus dem Stamm Benjamin und als Pharisäer aufgewachsen. Ich habe alle Gebote gehalten und habe das alles ganz streng ernst genommen. Ich habe ja sogar Jesus verfolgt, um Gott Gutes zu tun. Und das erachte ich jetzt alles als Dreck, sagt er in Philipper 3. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Alles andere, was mir früher einmal wichtig war, ist jetzt Dreck für mich. Ja, und so hat Jesus uns das vorgelebt. So hat er es uns vorgelebt, ja, dass Sünder nicht ausgeschlossen sind von seiner Liebe, sondern er hat sich zu ihnen gesetzt, er hat mit ihnen gegessen, er hat die jüdischen Reinheitsgebote durchbrochen. Und als dieser Vorwurf da kam von den frommen Juden, von den Pharisäern, da hat er ihnen, wie das üblich war damals, drei Geschichten erzählt. Ja, er hat ihnen nicht gleich gesagt, das ist falsch, müsst ihr anders machen, sondern er hat ihnen Geschichten erzählt, in denen deutlich wird, wie Gott ist. Die Geschichte vom Hirten, der dem einen verlorenen Schaf nachgeht. Die Geschichte der Frau, die die eine Münze aus ihrem Brautschatz verloren hat und sie sucht, weil sonst der ganze Brautschatz, der Schmuck, unvollständig ist. Und die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und Jesus sagt dann, Gott ist so wie dieser liebende Vater. Der Sohn hatte sich versündigt. Er war bei den Schweinen. Wir haben das wunderbar plastisch von unserem Pastor Hannes Neubauer vor Augen gemalt bekommen, diese Geschichte, Lukas 15, letzten Sonntag, wer da war. Was das für eine Grenze war, dass der Patriarch, der normalerweise seine Leute empfängt, die Untergebenen, die jungen Leute gelten nichts im Orient, nur der Patriarch gilt etwas, dass der plötzlich diesem Dreckssohn entgegenrennt. Ja? Dieser Vater ist so völlig anders, als Gott in den Gesetzesreligionen Judentum und Islam. Er rennt dem Sünder entgegen. Er hat keine Angst, sich zu verunreinigen. Dieser Sohn, der bei den Schweinen war, der gestunken haben muss, er nimmt ihn in die Arme. Das muss für fromme Juden ein Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, so etwas Undenkbares gewesen sein, ja, dass der Vater, dass Gott diesen Sünder so in die Arme nimmt. Und dann sagt Jesus, Leute, so ist Gott. Das ist Euangelion, Evangelium, gute Nachricht, dass er uns entgegenrennt. Ja, und dann hat die Geschichte aber zwei Söhne. Und nachdem der Vater sich über den Sohn erbarmt hat, kommt der ältere Sohn zurück. Und der ältere Sohn steht hier für die Vertreter der Gesetzesreligion. Im Grunde genommen hält Jesus in diesem älteren Sohn den Pharisäern und Gesetzeslehrern einen Spiegel vor die Augen. Ja? Er ist der Reine, er ist der Gerechte, der Gehorsame. Er sagt sogar auch, Vater, nie war ich dir ungehorsam. Ja? Und jetzt das, jetzt kommt dein Bruder, dieser Dreckskerl, der Besudelte, der Loser, der Sünder, der Unreine, der nach Schweinefleisch trinkt. Und du gehst da gleich auf ihn zu. Also einmal kommt raus, er ist verbittert. Gesetzesreligion führt schnell zu Verbitterung. Ja? Ich bin der Reine, die anderen schlimm, gesetzlich. Ja? Er ist verbittert. Er geht auch gar nicht zum Vater hin, er geht da gar nicht rein. Er sitzt da draußen verbittert und wartet, bis der Vater auch zu ihm herauskommt. Ja? Und das Unfassbare ist ja, er belehrt den Vater. Ja, der Sohn belehrt den Vater. Wir wissen ja, dass es Gott ist, für den der Vater steht. Das heißt, Jesus führt den Gesetzesfrommen den Spiegel vor die Augen. Ihr belehrt Gott. Ihr gebt vor, ihr seid klüger als Gott und belehrt ihn und sagt, wen er lieben darf, wen er nicht lieben darf. Ja. Der da, dein Sohn, der hat dein Geld mit Huren durchgebracht. Den kannst du doch nicht einfach annehmen, ihm alles vergeben. Er belehrt Gott. Er ist ja nicht nur sauer auf Gott, er belehrt Gott. Und die Frage, die sich da stellt für uns, möchtest du so eine Rolle einnehmen? Ja? Wir wollen ja Jesus ähnlicher werden. Sollen wir sozusagen Gott belehren, Gott Vorschriften machen, wen er liebt, wen er nicht liebt? Stell dir mal vor, die Geschichte wäre anders abgelaufen. Der sogenannte verlorene Sohn wäre zuerst seinem Bruder begegnet und nicht dem Vater. Mit Sicherheit hätte der ihn schon sofort gleich von Anfang an verjagt und gesagt, du brauchst dich da gar nicht blicken lassen bei dem Alten. Ne? Kannst du vergessen, du bist bei dem in Ungnade gefallen, du hast alles versoffen, hau ab. Ihr Lieben, es gibt tatsächlich auch Christen, die wieder in eine Gesetzesreligion zurückgefallen sind und die denken, sie würden im Auftrag Gottes handeln, wenn sie anderen den Zugang zu Gott verweigern. Es gibt Christen, die denken, sie würden im Auftrag Gottes handeln, wenn sie anderen den Zugang zu Gott verweigern. Aber das ist nicht unser Auftrag, nicht der Auftrag Jesu. Jesus hat uns gesagt, ladet die Menschen ein an den Hecken und Zäunen. Ladet die Ausgestoßenen ein. Ladet sie ein zum großen Fest. Und ihr kennt diese Geschichte, ja? Beim Fest bekommt man ein neues hochzeitliches Gewand. Die Penner, die an den Zäunen sind, bekommen vom Festherrn ein Gewand, dass sie ordentlich beim Fest teilnehmen können. Er gibt uns das Gewand der Sündlosigkeit. Wir müssen nicht die Gemeinde reinhalten. Das wäre Gesetzesreligion. Jesus verdeutlicht das an anderer Stelle nochmal im Matthäusevangelium, Kapitel 13, nachzulesen, das Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Da ist Saat ausgestreut, es wächst der Weizen und plötzlich sehen die Knechte, guck mal Herr, in deinem Feld wächst auch ganz viel Unkraut, sollen wir das Unkraut ausreißen? Und da sagt der Herr, nein. Lasst beides miteinander wachsen. Jetzt im Frühstadium kann man das nicht unterscheiden. Ihr würdet sonst auch den guten Weizen mit ausreißen. Vorsicht. Bei der Ernte werde ich das teilen. Eines Tages, da werde ich das Unkraut zur Seite legen und verbrennen. Und ich werde das eines Tages teilen. Lasst es beides miteinander wachsen. Es ist nicht unser Auftrag als Christen, verlorene Söhne zu verjagen. Und da ist leider auch Kirche immer wieder schuldig geworden. Jede Kirche. Wir halten uns immer für frommer als andere. Die Gefahr besteht. Wir sollen seine Liebe aussäen wie Samen. Die gute Nachricht verkünden. Das Evangelium, das Gott persönlich jeden Menschen annimmt und liebt. Christsein ist eine persönliche Liebes- und Vertrauensbeziehung zu Jesus. Und wenn wir dann mit Jesus auf dem Weg sind, dann werden wir anders. Das färbt ab, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben. Vielleicht musst du dich neu zu Jesus bekehren, vielleicht auch das erste Mal. Ich komme zurück auf die Geschichte vom reichen Jüngling. Und in Vers 21 steht eigentlich der zentrale Vers. Jesus sah ihn an. Ja, nachdem er gesagt hatte, halte die Gebote, und sagte, ich habe da alle gehalten, aber wie kriege ich denn nun das wirkliche Leben, das ewige Leben? Er sah ihn an und er gewann ihn lieb. Ja, er sah ihn voller Liebe an. Manche meinen, das könnte auch heißen, er hat ihn umarmt. Ja. Und er sagt zu ihm, eins fehlt dir. Geh, verkauf alles, was du hast, gib das Geld den Armen, so wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Und dann komm und folge mir. Folge mir. Er sagt das nicht, um diesen jungen Mann zu ärgern, um ihn zu begrenzen. Er sagt das, um ihm den Weg zum Leben zu zeigen. Lass das alles fahren, das hat alles keinen Wert. Und dann komm und folge mir. Heute Morgen steht Jesus vor dir. Vielleicht schließt du die Augen und stellst dir das einfach so mal vor. Er steht vor dir und er sieht dich voller Liebe an. Und er sagt zu dir, komm, folge mir. Wage das Abenteuer. Er führt dich den Weg zum Leben. Du brauchst doch keine einengende Gesetzesleitplanken mehr. Ja? Du musst dich nicht absichern mit deinem Geld oder mit einem Gesetzeskodex. Lass alles zurück. Ich führe dich, sagt Jesus. Ergreife meine Hand, folge mir. Ich führe dich den Weg zum wirklichen Leben, zum ewigen Leben.